Es ist Samstag, der 22. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Wenn sich der vermeintliche Anführer des demokratischen Westens wie eine autoritäre Wildsau aufführt, dann wundert es nicht, dass die autoritären Brüder im Geiste erst recht jede Schamlosigkeit fallen lassen. Wladimir Putin hat null Bock auf Waffenruhe und sein heimlicher Bewunderer aus der Türkei wird immer mehr zum Bosporussen. In einer solchen Lage wäre es gar nicht übel, wenn es ein selbstbewusstes Europa mit einem engagierten Deutschland gäbe, aber Deutschland ist nach wie vor abgelenkt mit Koalitionsverhandlungen, die manch ein Christdemokrat am liebsten abbrechen würde, bevor man komplett zum Sozialdemokraten verkommt, mutiert. Annalena Baerbock hingegen war noch niemals richtig frei in New York, aber war sie schon und weil sie es offensichtlich sehr schön fand, will sie jetzt wieder hin. Sorry, Helga Schmidt. Einmal verliebt sein und aus allen Zwängen fliehen, würden vermutlich auch diese drei der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Anna Lehmann, die Leiterin des Parlamentsbüros bei der Taz, blickt tapfer von links auf die Bundespolitik und riet Friedrich Merz jüngst dazu, Nachhilfe bei seiner Erzfeindin Angela Merkel zu nehmen. Veit Medig, der Leiter des Politikressorts des Stern, war zuvor lange mein Kollege beim Spiegel in Berlin und auch in Washington, wo wir zeitgleich Korrespondenten waren und die erste Wahl von Donald Trump und die Spiele der Washington Nets verfolgt haben. Felix Serau, er ist Chefredaktor, so heißt das in der Schweiz, der neuen Züricher Zeitung in Deutschland und gilt als eine der konservativsten Stimmen Berlins. Anfang der Woche hat er ein Interview mit dem Mann geführt, der das Schuldenpaket auf den letzten Metern noch torpedieren wollte, Hubert Aiwanger. In diesem Sinne, grüß Gott miteinander.
Schönen guten Tag.
Hallo.
Hallo.
Und nebenbei, Bayern stimmt natürlich zu, das war von Anfang an klar. Vielen Dank.
Das war von Anfang an klar, nur Hubert Aiwanger nicht. Wir wollen die Sendung natürlich pflichtgemäß mit Markus Söder beginnen. Ja, jetzt, wo die Schuldenparty durch ist und auch Söder und die Bayern und genug andere Bundesländer im Bundesrat zugestimmt haben, diesem Milliardenfinanzpaket, müssen sich Union und SPD noch auf einen Koalitionsvertrag einigen. Aber der Frust dabei scheint auf beiden Seiten groß zu sein. Die haben das schlechteste Wahlergebnis ihrer Geschichte und treten auf wie der Wahlsieger zum Kotzen, sagte dieser Woche ein erfahrener CDU-Politiker und ein Kollege von ihm. Es fühlt sich so an, als hätten wir die Wahl verloren. Hat die Union offiziell nicht, aber es fühlt sich eben so an. SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte schon letzte Woche über die Verhandler der Union, die sind wirklich unangenehm, die haben kein Gewissen. Veit, du bist ja sowas wie die Fliege an der Wand bei diesen Verhandlungen. Wie ist die Stimmung zwischen den Koalitionären in SPE ganz aktuell, also quasi während wir jetzt hier reden?
Naja, man muss ja sagen, so wahnsinnig viel kriegt man ja aus diesen Gesprächen nicht mit. Das ist ja ein total geschlossener Raum. Die schließen sich ja förmlich ein. Friedrich Merz hat zwar gesagt am Anfang dieser Koalitionsgespräche intern, liebe Leute, es ist mir eigentlich egal, wo ihr verhandelt. Ihr könnt auch an die Nordsee fahren oder an die Ostsee. Hauptsache, ihr bringt die Ergebnisse zurück pünktlich bis jetzt Sonntag beziehungsweise Montag. Aber jetzt haben die sich alle so ein bisschen eingeigelt. Also mein Gefühl ist, die Stimmung ist nach allem, was man da dann doch irgendwie noch so hört, einigermaßen okay, weil beiden klar ist, sie sind ja irgendwie zum Gelingen verdammt, weil wenn das schief geht, dann gute Nacht, politische Mitte.
Aber Anna, verstehst du, warum die Konservativen vor allem bei diesen Koalitionsverhandlungen gerade nicht allzu glücklich wirken?
Ja, durchaus. Also sie mussten einfach einsehen, dass ihre Wahlversprechen Makulatur sind, also zumindest was das Finanzielle anbelangt. Also die vollmundig in den Mund genommene Behauptung, wir machen mal große Steuererleichterungen und finanzieren das alles über Wirtschaftswachstum, die hat nicht hingehauen. Und ich weiß nicht, wer sich in diesem Wahn gewegt hat, aber es war klar, dass sie irgendwann in der Realität ankommen mussten. Ich habe ein bisschen das Gefühl, diese zur Schau gestellte schlechte Laune, die muss jetzt auch mal sein für die Basis. Also insgeheim wussten die natürlich schon lange.
Das wäre dann wieder ein Täuschungsmanöver.
Ja, also.
Also ist sie nicht echt, meinst du?
Ja, ich würde sagen, bei den politisch Verantwortlichen ist sie nicht echt. Die wissen schon, dass sie dieses Geld brauchen. Die können den Sozialdemokraten dankbar sein, dass sie ihnen diese Brücke gebaut haben und dass sie jetzt genau mit ihnen, mit Merz ins B im Kanzleramt die Politik machen, die sie gerne mit Olaf Scholz gemacht hätten. Insofern würde ich mal sagen, da sind die Gemüter relativ gelassen. Und dass es solche Sondervermögen gibt, ist im Übrigen auch nichts Neues. Es gab schon 2019 mal eine Arbeitsgruppe, da waren auch Dobrindt und Brinkhaus drinne, damals noch eingesetzt von Angela Merkel, wo man gesagt hat, man braucht ein Sondervermögen, Infrastruktur. Auch damals gab es schon eine wissenschaftliche Vorlage. Also neu ist dieser Plan nicht, aber jetzt war die Gelegenheit, ihn umzusetzen.
Felix, ich würde einfach mal unterstellen, du hast ein gewisses Herz für Konservative. Fühlen sich diese Konservativen gerade zu Recht so ein bisschen über den Tisch gezogen?
Also vielleicht möchte ich eingangs kurz korrigieren. Ich habe selbstverständlich ein Herz für Konservative, auch wenn mein eigenes Herz liberal schlägt. Und das ist ja auch das Thema in den letzten Wochen gewesen. Also inwiefern verrät die Union ihre Staatsfinanzen, Überzeugungen, ihre ordnungspolitischen Überzeugungen. Und da sozusagen hat mir eher das liberale Herz geblutet.
Und inwiefern verrät sie sie?
Naja, indem sie sowohl im Grundsatzprogramm, das Friedrich Merz für die Partei maßgeblich angeschoben hat, als auch im Wahlprogramm, was nach der Wahl Donald Trumps entstanden ist, versprochen hat, die Schuldenbremse bleibt, fiskalische Disziplin ist wichtig. Carsten Linnemann hat es wieder und wieder im Wahlkampf gesagt. Friedrich Merz hat sich irgendwann mal ein bisschen wachsweich auf einem SZ-Gipfel geäußert. Das wurde jetzt wieder hervorgeholt als Beleg dafür, dass er ja immer schon offen war für eine sogenannte Reform der Schuldenbremse. Aber nein, das war ganz klar Wählertäuschung. Er hat das heute auch an dem Tag, an dem wir diesen Podcast aufnehmen, eingestanden im
Gespräch. Friedrich Merz höchstpersönlich?
Mit dem FAZ-Herausgeber Bertolt Kohler. Er hat gesagt, er sei sich schon dessen bewusst, dass er einen hohen Kredit auf seine Glaubwürdigkeit aufgenommen habe. Das ist natürlich Kokolores. Also ich habe bei anderen Menschen einen Kredit auf meine Glaubwürdigkeit, wenn bei mir Wort und Tat sozusagen zusammenpassen. Ja, dann geben mir andere Menschen einen Kredit. Bei ihm hat da gar nichts mehr zusammengepasst. Insofern hat er den Kredit verspielt. Er hat keine Glaubwürdigkeit mehr im Moment und das ist sein großes Problem.
So, und so denken viele in der Union auch und denken, okay, das war der erste Schritt der Koalitionsverhandlungen. Wir haben jetzt da diesen ganzen Schuldenprogrammen zugestimmt, unterschiedlicher Art, ja, einmal Sondervermögen, dann Lockerung oder Aufhebung der Schuldenbremse für den Bereich Verteidigung. Das war in großen Teilen ein Zugeständnis an die SPD, da musste man den Grünen, damit es diese Zweidrittelmehrheit gibt, auch noch Zugeständnis machen. Jetzt ist aber mal Zeit für Union pur. Das ist, glaube ich, bei vielen die Erwartungshaltung für all das, was ab jetzt noch ausgehandelt werden muss. Nur leider scheint die SPD der Union auch jetzt noch nicht wirklich was schenken zu wollen. Ich zitiere hier mal einen führenden Genossen. Gar nichts werde die Union als Gegenleistung für das Finanzpaket bekommen. Warum sollten wir CDU, CSU entgegenkommen? Die Union sei es, die mit dem Sondervermögen und der Reform der Schuldenbremse in der Realität endlich angekommen sei, nachdem sie die Menschen im Wahlkampf belogen habe. Die SPD werde die Union für dieses schäbige Verhalten ganz sicher nicht auch noch belohnen. Das sind anonyme Zitate, weil sich gerade keiner traut, das, was wirklich gedacht wird, öffentlich mit Namen zu sagen. Diese Stimme, die ich gerade präsentiert habe, Anna, kannst du das nachvollziehen?
Ja, ich habe das ehrlich gesagt auch unter drei von verschiedenen Seiten so gehört. Also dieses Zitat, wir haben eigentlich Merz einen Gefallen getan. Wir haben ihm eine Brücke gebaut, er kann jetzt mit uns die Politik machen, die wir nicht machen durften, das hört man tatsächlich von verschiedenen Seiten. Und ich habe es auch schon im Vorfeld gehört, wo Genossen gesagt haben, also wir lassen die Schuldenbremse, das setzen wir nicht ein, das lassen wir uns nicht abverhandeln. Das ist einfach Gesetz, das müssen wir machen.
Das ist Grundvoraussetzung.
Das ist Grundvoraussetzung und das wusste Merz auch.
Es steht 0-0, ab jetzt geht's los.
Genau, und dann ist sozusagen, also jetzt Union pur, wir müssen jetzt der Union in großem Stil entgegenkommen. Habe ich jetzt noch niemanden getroffen in der SPD, der das so sieht?
Naja, also ich glaube ehrlich gesagt, dass solche anonymen Wortmeldungen da gerade ganz schöner Quatsch sind, weil na klar wird da jetzt hart verhandelt und na klar wird die SPD der CDU auch noch einiges abtrotzen. Aber auch die Sozialdemokraten haben natürlich ein Interesse am Gelingen dieser Koalitionsverhandlungen und am Zustandekommen dieser Koalition, ja, weil sie auch die Konsequenzen eines Scheiterns kennen und wissen, dass ihnen das nicht viel besser ergehen würde nach so einem Scheitern als der Union. Und sie wissen auch, dass gerade in der Migrationspolitik beispielsweise, ist ja einer der härtesten Konfliktpunkte auch zwischen beiden Parteien, die Sozialdemokraten sich bewegen müssen, weil ihr bisheriger Ansatz ja offenkundig nicht so richtig funktioniert hat.
Wir gehen die einzelnen Streitpunkte gleich der Reihe nach durch. Erst an dich, Felix, die Frage, ob du das verstehen kannst, wenn die Sozialdemokraten sagen, wir sind nur wegen der gigantischen Schulden der CDU jetzt nichts schuldig und das Spiel beginnt jetzt neu.
Naja, wenn ich jetzt ein SPD-Verhandler wäre, würde ich sagen, warum soll ich mich auch nur einen Zentimeter weit bewegen? Welches Druckmittel hat denn Herr Merz noch gegen mich? Er hat doch nichts mehr in der Hand. Also klar gilt das Argument, die wollen schon auch, dass es irgendwie klappt. Aber warum soll ich ihnen substanziell entgegenkommen? Warum soll ich eine zuvor im Wahlkampf gezogene rote Linie jetzt nochmal überschreiten? Lars Klingbeil, der gesagt hat, Entschuldigung Leute, Zurückweisung an der Grenze wird es mit uns nicht geben. Und das wird so bleiben, weil Merz hat kein Druckmittel mehr. Insofern, die Sozialdemokraten sind da, glaube ich, in einer sehr komfortablen Situation. Die Union wird hinterher versuchen, das, was dann an Kompromissen in der Migrationspolitik rauskommt, das wird, glaube ich, relativ nah am Sondierungspapier sein. Plus vielleicht mit der ein oder anderen Verschärfung in der Formulierung. Aber in der Sache wird sich da, glaube ich, nicht viel bewegen.
Täuscht es oder klingt da bei dir als Liberaler ziemlich viel Enttäuschung durch gerade?
Naja, Markus, als Liberaler bin ich natürlich an einem schlanken Staat interessiert, der aber in seinen Kernfunktionen robust und funktionstüchtig ist. Und die Regulierung von Migration gehört natürlich dazu. Ich gebe ein Beispiel. Die Union hat ja in den vergangenen Jahren mehrere Vorschläge gemacht, wie man eine tatsächliche migrationspolitische Wende aufsetzen könnte. Thorsten Frey, erster parlamentarischer Geschäftsführer, einer der zentralen Verhandler jetzt, hat in der FAZ in einem Gastbeitrag zum Beispiel mal gesagt, das individuelle Recht auf Asyl muss weg, stattdessen Kontingentlösungen. Das war tatsächlich oder wäre ein großer Wurf. Davon ist man jetzt weit weg. Sowas wird überhaupt noch nicht mal mehr auf den Tisch gepackt. Das heißt, was wir sehen werden in der Migrationspolitik, ist so ein bisschen die Realos der SPD mit ein bisschen sozusagen rhetorischer Verschärfung, aber das war's.
Wäre es strategisch klug, Anna, kannst gerne auch darauf reagieren, aber wenn die SPD zumindest beim Thema Migration, dem Herzensthema der Union, würde ich mal sagen, zumindest in letzter Zeit, seitdem sie unter Friedrich Merz Führung sind, da so ein bisschen entgegenkommen würde.
Tut sie doch schon. Also die letzten 2 Jahre waren geprägt von einer eklatanten Rechtsverschiebung. Also allein dieses europäische Asylsystem, das gemeinsame europäische Asylsystem, das sieht ja quasi vor, dass Asylverfahren künftig an den europäischen Außengrenzen stattfinden. Dass also quasi gar keiner mehr einreist, sondern diese Asylverfahren, also die Asylanträge dort geprüft werden.
Soll ab Mitte nächsten Jahres quasi wirklich an den Start
genau,
gehen.
Genau, soll bis Mitte nächsten Jahres, kann aber auch schon früher implementiert werden, aber muss ja alles vorbereitet werden. Also das ist alles auf dem Weg. Und das würde natürlich eine fulminante Asylwende bedeuten, weil das würde bedeuten, dann die Leute sind an der Außengrenze und werden dann sozusagen nur noch, es kommt nur noch rein, dessen Asylantrag tatsächlich genehmigt worden ist.
Friedrich Merz hat gesagt, also er hat Zweifel, dass das funktioniert und außerdem könne man so lange nicht warten.
Gut, also man hat das erste Mal eine europäische Lösung, die schwer genug zu erringen war. Man kann die auch von links kritisieren. Also gibt es viele Punkte, die man kritisieren kann. Aber man kann jetzt sagen, okay, wir jagen alles wieder in die Luft, weil wir sind zu ungeduldig und wir sind Friedrich Merz. Oder wir sagen, na gut, wir versuchen alles, damit es funktioniert. Und dann haben wir in 1,5 Jahren ein System, wo wir sagen können, wir wissen, wer einreist und wir wissen, wer da ist. Und wir haben auch eine faire Lastenteilung zwischen den europäischen Ländern, was ja zurzeit nicht der Fall ist. Also es ist ja so, bisher ist es so, die Länder an den Außengrenzen sind verantwortlich für die Registrierung der Asylsuchenden. Die sind völlig überfordert. Und was machen sie? Sie winken alle durch. Und deshalb kommen die Leute eben dann in Deutschland an. Und jetzt kann man machen, jedes Land macht für sich die Grenzen zu. Dann hat man heilloses Durcheinander. Die Asylsuchenden werden von Land zu Land geschickt. Oder man macht es eben so, wie man es vereinbart hat. Man sagt, man hat ein europäisches System und teilt das untereinander fair auf.
Aber da finde ich, ist das Sondierungspapier ja nicht uninteressant. Also da steht ja ein Halbsatz drin, der vermuten lässt, dass es eben nicht ganz so kommen wird, wie Friedrich Merz das mal im Wahlkampf propagiert hat. Nämlich an Tag 1 werden hier praktisch die Grenzen zugemacht. Sondern da steht drin, wir werden Zurückweisungen verstärkt machen in Absprache mit unseren europäischen Nachbarn. In Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn. Was im Umkehrschluss natürlich nur heißen kann, ja, naja, so wahnsinnig viel wird da nicht passieren, weil welcher europäischer Nachbar sagt, oh ja, das ist auch eine super Idee, dass ihr da sozusagen alle uns zurückschickt. Also in Absprache heißt eigentlich, man beerdigt diese Pläne eher. Es wird ja schon jetzt zurückgewiesen, das wird sicher auch weiter irgendwie so kommen, aber ein verstärktes Modell, das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht.
Wenn ich noch ganz kurz eines zu dem sagen kann, was Anna gerade gesagt hat, mit der Rechtsverschiebung in der Asyl- und Migrationspolitik. Das mag man in der Redaktion der Taz so wahrnehmen, aber de facto, wenn du dir anschaust, was im europäischen Asylkompromiss drinsteht, dann gilt es ja nur, dass diese Asylverfahren außerhalb der EU für diejenigen stattfinden sollen, deren Anerkennungsquote, ich weiß nicht, unter 20% oder so liegt. Und das wären zum Beispiel die großen Zuwanderergruppen in Deutschland, wären davon überhaupt nicht betroffen. Syrer, Afghanen, die würden weiterhin ihr Asylverfahren in Deutschland machen können. Also, eine Rechtsverschiebung auf dem Papier, in der Realität wird sich dadurch nicht viel ändern.
Ja, dann muss man gucken, wer kommt noch aus Afghanistan nach Deutschland rein und wer kommt künftig noch aus Syrien rein.
Also in den letzten Jahren waren das die größten Gruppen, mit weitem Abstand.
Ja, aber Syrien haben wir ja eine veränderte Lage, insofern muss man gucken, inwieweit da das Asylrecht noch greift.
Veit hat gerade darauf hingewiesen, in der Koalitionsvereinbarung bisher steht eben drin, dass es die von Merz in seinem berühmten Fünf-Punkte-Plan vor der Wahl angekündigte Zurückweisung an den Grenzen, auch von Asylbewerbern, nur, und da ist das Schlüsselwort, in Abstimmung mit den Nachbarstaaten zurückgewiesen werden können, also geben soll. Felix, heißt es, dass Merz auch hier gescheitert ist? Weil es ist ja so als Hintergrund, außer der Schweiz haben alle Nachbarstaaten zu Deutschland bereits erklärt, dass sie Zurückgewiesene dann nicht annehmen werden. Mit der Schweiz, nur zum Hintergrund, gibt es schon ein Abkommen. Da wird auch jetzt schon zurückgewiesen und die Schweiz sagt, das ist okay für uns.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sich da die Linie von Lars Klingbeil durchsetzen wird, der gesagt hat, gerade in dieser Weltlage können wir doch nicht unsere europäischen Partner vor den Kopf stoßen. Und Friedrich Merz hat auch just an diesem Freitag gesagt, er habe schon mit Macron darüber gesprochen, sie seien sich einig, es brauche eine deutliche Verschärfung in der Migrationspolitik. Praktisch wird das also aller Voraussicht nach so aussehen. Nein, die europäischen Partner an den deutschen Grenzen werden diese Zurückweisung nicht akzeptieren. Mhm. Dann wird es Gespräche und Krisengipfel geben. Dann wird man Einigkeit demonstrieren, dass da jetzt mal was passieren muss. Aber die wirklichen deutschen Pushbacks, wie sie in diesem Fünf-Punkte-Programm von Merz vor der Wahl mit wirklich großem rhetorischen Furor angekündigt worden sind, die wird es nicht geben.
Hättest du sie denn richtig gefunden?
Ich glaube, es wäre angesichts der wirklich weit überproportionalen Betroffenheit Deutschlands, der Überlastung der Kommunen irgendwie, der erodierenden inneren Sicherheit in Deutschland. Deutschland ist nun mal am stärksten betroffen von dieser ungeregelten Migration. Den Versuch wert gewesen, es sozusagen diesen erhofften Dominoeffekt mal in Gang zu setzen. Ja, weil die alle anderen, ganz kurz der Gedanke noch, Veit, alle anderen haben, wie ihr schon gesagt habt, bisher munter durchgewunken, sollen die Deutschen halt zusehen, wie sie damit zurechtkommen. Und ich glaube schon, angesichts der Überlastung wäre es den Versuch mal wert gewesen, ja.
Ich finde, man muss aber trotzdem ein bisschen dem Eindruck entgegentreten, als würde dann hier gar nichts passieren in der Asylpolitik, ne? Also schon das Sondierungspapier beinhaltet ja Grenzkontrollen, beinhaltet die Stärkung der Bundespolizei und so weiter. Also da wird ja auch, was Abschiebungen angeht und so, wird sicherlich eine Offensive geben. Also ich glaube, dass das jetzt hier nicht mehr so super heimelig wird für Leute, die hierher kommen.
Aber nochmal ganz kurz, wenn du dir die Zahlen anschaust, die geben das nicht her. Also Olaf Scholz ist ja auch vor der Wahl, hat ja gesagt, wir haben viel mehr abgeschoben als im letzten Jahr. Es sind weniger gekommen als im Vorjahr, aber es kommen trotzdem immer noch jedes Jahr Menschen in der Größenordnung einer deutschen Großstadt, über 200.000. Mhm. Ich glaube, Pi mal Daumen, jeder Zehnte, der eigentlich ausreisen müsste, wird dann auch, wie wir in der Schweiz sagen, ausgeschafft. 9 von 10 bleiben.
Mhm. Ich also, sehe und höre, dass Anna hier zum Teil schwer atmet.
Aber lacht. Aber sie lacht noch.
Zwei Fragen dazu. Das, was Felix sagt mit den Pushbacks, man hätte es vielleicht einfach mal probieren sollen, so nach dem Motto. Und dann haben wir die Situation, wo alle merken, okay, die Deutschen machen nicht mehr so wie bisher, jetzt müssen wir uns an den Tisch setzen. Wie klingt das für dich?
Es wird ja hier der Eindruck erweckt, dass Migration per se ein riesengroßes Problem für Deutschland ist und dass die Leute eigentlich kommen, weil es hier so heimelig ist. Das verkennt ja total, dass die Leute, du hast ja selber gesagt, Afghanistan, Syrien waren die Hauptherkunftsländer. Das waren Länder, in denen de facto bis vor kurzem Bürgerkrieg herrschte, beziehungsweise in dem ein menschenverachtendes Regime von religiöser Fundamentalisten herrscht, die eine Hälfte der Gesellschaft quasi versklaven. Und Deutschland hat natürlich auch profitiert von dieser Migration. Das muss man im gleichen Atemzug mal hinzufügen. Also wir haben objektiv ein demografisches Problem. Wir brauchen Zuwanderung. Da ist von 400.000 Menschen pro Jahr. Und Zuwanderung in den Arbeitsmarkt hat in den letzten Jahren auch die Sozialsysteme stabilisiert. Wir hätten einen ganz anderen Rentenbeitrag, wenn wir nicht einen Zuwachs an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung gehabt hätten, im Wesentlichen hervorgerufen durch Zuwanderung. Und dazu zählen eben auch die Leute, die hier Zuflucht gesucht haben, die als Asylbewerberin gekommen sind oder als subsidiär Schutzberechtigte, also vor Bürgerkrieg geflohen sind. Wenn man mal allein die Syrerinnen betrachtet, also ich glaube, die Quote ist mittlerweile bei den syrischen Männern überproportional hoch, 80%, wenn ich richtig informiert bin, bei den Frauen ist sie geringer, aber der Eindruck, das bringt alles nur Probleme, das verschärft die Kriminalität, stimmt ebenso nicht. Es bringt eben auf der anderen Seite auch Wohlstand für Deutschland.
Das stellt ja auch, glaube ich, kaum jemand in Frage, aber es geht natürlich um die irreguläre Migration.
Ja, das ist ja im Wesentlichen irreguläre Migration. Welche legalen Fluchtwege gibt es denn aus Syrien?
Und weil du sagst, sozusagen, es gibt nicht so viele Probleme, die sozusagen mit der Migration einhergehen. So habe ich dich zumindest eben verstanden.
Ich habe gesagt, wir betonen die Probleme, aber wir sehen nicht die Chancen.
Es gibt aber trotzdem natürlich ein gesellschaftliches Gefühl der Überforderung. Und jetzt kann man sagen, das ist alles übertrieben, aber es ist nun mal da. Und ich glaube, wenn man sozusagen die Gesellschaft im Kern erhalten will, auch befrieden will, dann muss man natürlich dieses Problem irgendwie anders handhaben, als das in den letzten 10 Jahren passiert ist.
Ganz kurz, ich habe nicht gesagt, dass es keine Probleme gibt. Ich habe bloß gesagt, im Diskurs werden die Probleme überbetont und die Erfolge unter den Tisch gekehrt.
Jens Spahn von der CDU sagt also, dass mit der Abstimmung, die man da mit den Grenznachbarn suchen müsse, das müsse man gar nicht so sehen, dass das die Voraussetzung sei, weil Abstimmung hieße nicht automatisch Zustimmung. Ist das etwas, wo du, Felix, sagen würdest, da sollte die Union nicht so schnell klein beigeben?
Ja, allerdings, ich höre die Worte doch nach allem, was wir in den letzten Wochen seit der Wahl erlebt haben, fehlt mir jetzt der Glaube, dass die Union dann am Ende wirklich die Härte, die sie jetzt in ihren Ankündigungen hat, auch politisch durchzieht. Ich glaube nicht, dass es dann so kommen wird. Nein, weil man eben auch dann den sozialdemokratischen Koalitionspartner auf eine Weise vor den Kopf stoßen würde, dass die dann tatsächlich zur Revolte aufrufen würden. Ich glaube, das ist die rote Linie, die Lars Klingbeil gezogen hat, und da werden sie dann festhalten.
Während die Union eine echte Migrationswende einfordere, heißt es, wolle die SPD etwa die Bleiberechte für ausreisepflichtige Flüchtlinge eher noch ausweiten, anstatt neue Wege zu beschreiten, um die illegale Migration einzudämmen, heißt es aus Unionsseite. Anna, wäre das das richtige Signal?
Ich weiß gar nicht, worauf da angespielt wird, dass das Bleiberecht eher noch ausgeweitet wird.
Das ist ein Papier, eine Forderung der AG-Migration.
Ach so, okay, aber die AG-Migration ist, glaube ich, nicht federführend in den Verhandlungen.
Nee, offen, also, es wird ein bisschen hochgejatzt.
Ja, also Migration, ich sehe ehrlich gesagt da gar nicht die großen Friktionen. Ich habe es ja schon gesagt. Also wie gesagt, Nancy Faeser selbst hat gesagt, sie ist jetzt nicht federführend in dieser AG. Sie hat aber mal gesagt, und ich sehe das auch so, wir sind da gar nicht weit auseinander von der Union. Und wenn ich die SPD wäre, dann würde ich sozusagen diese Zurückweisung gar nicht so hart machen und sagen, das soll der Merz mal selber auslöffeln, die Suppe. Das muss er mit den europäischen Nachbarn klären. Ja. Und da wird er sehr schnell auf dem Boden der Realität landen.
Gebe ich dir recht. Ehrlich gesagt, es gibt ja schon ein Sondierungspapier, wo die zentralen Ergebnisse schon festgezurrt sind. Ich glaube, man muss sich so Koalitionsverhandlungen in den Arbeitsgruppen auch so ein bisschen wie so eine Gruppentherapie gerade vorstellen. Ja? Also die können jetzt alle nochmal wahnsinnig viel diskutieren. Das sind aber in der Regel natürlich Leute, die am Ende nicht entscheiden. Das muss man auch klar sagen. Wenn diese Arbeitsgruppen jetzt ihre Ergebnisse vorlegen in Papierform oder was auch immer, entscheidet am Ende die Chefgruppe. Ja? Da sitzen drin Friedrich Merz und Lars Klingbeil und Saskia Esken und Markus Söder. Die beugen sich da drüber und die werden am Ende ihren Haken darunter machen oder eben nicht. Also das, was da in den Gruppen besprochen wird, ist sicher total interessant und kann auch sein, dass es da wahnsinnig viel Streit gibt. Am Ende liegt's oben.
Diese Gruppe entscheidet am Ende auch darüber, wo es Einsparungen, die soll es ja auch noch geben, künftig geben wird. Der Präsident des IFO-Instituts, Clemens Fuest, sagt, das Schuldenmachen war der leichte Teil. Jetzt müssten auch Kürzungen und Reformen folgen. Friedrich Merz hat zumindest schon mal groß angekündigt, dass Deutschland künftig den Gürtel enger schnallen müsse und unter anderem das hier gesagt.
Wir werden in den öffentlichen Haushalten Bund, Länder und Gemeinden auch zu Einsparungen kommen müssen. Die Zeiten des Paradieses, wo jeder Wunsch möglich ist und mit Geld erfüllt wird, die sind vorbei.
Es war natürlich eine paradiesische Zeit, die letzten 20, 30 Jahre. Du schüttelst den Kopf, als du Friedrich Merz hörtest.
Nee, also ich erinnere mich nur an diese Schultoiletten mit dieser Goldrandbrille. Also Wahnsinn.
Felix, ist der deutsche Sozialstaat zu fett, mal im Gürtel enger schnallen Bild zu bleiben?
Korpulent, fett, weit übergewichtig, alles richtig.
Wo zum Beispiel für dich?
Naja, ich glaube, da muss man sozusagen nochmal 3 Schritte zurückgehen. Die Argumentation, die wir in den letzten Wochen immer wieder gehört haben, war, wir haben eine drastisch veränderte, verschärfte Weltlage nach dem Eklat im Weißen Haus mit Trump, Zelensky und J.D. Vance. Und jetzt ist alles neu. Jetzt müssen wir sozusagen wirklich Schuldenberge auftürmen, um uns dieser neuen Lage zu stellen. Das war Quatsch, sozusagen. Also es hat sich nicht wirklich etwas fundamental geändert an der amerikanischen Außenpolitik, an der Lage in Russland, an den Drohungen aus Moskau Richtung auch Berlin. Nichts daran war neu. Das war sozusagen die nachgeholte Begründung, weshalb man dann jetzt wohl doch mit der Schuldenbremse alles neu machen würde. Das war im Stern bei euch, Veit, ein wunderbarer Text, sozusagen, wie das schon im vergangenen Herbst losgelegt wurde, sozusagen das vorzubereiten. Nein. Und dann musste man überlegen, okay, was brauchen die Sozialdemokraten? Die brauchen die Sondervermögen, Infrastruktur, 500 Milliarden, 100 Milliarden dann noch fürs Klima. Und jetzt können wir das alles, was wir bezahlen müssen, bezahlen. Richtig ist, militärisch muss ganz sicher was passieren. Also wir haben einen regulären Wehretat, der mit Hilfe des Sondervermögens gerade so an den 2% vom Bruttoinlandsprodukt kratzt, die wir laut NATO-Vereinbarung auch bezahlen müssen. Die Diskussion innerhalb der NATO geht Richtung 3,5%. Das wären dann Pi mal Daumen, weiß ich nicht, 120 bis 140 Milliarden, also 70 Milliarden mehr. Die zieht man natürlich nicht mal ebenso aus dem Ärmel. Dafür muss man zusätzlich was machen. Man hätte ein zusätzliches Sondervermögen aufnehmen können, man hätte aber auch im regulären Staatshaushalt sparen können.
So, und jetzt erklärst du uns, wo du hier genau das Messer angesetzt
Pass
hättest.
Auf. Also es gibt einen schnellen Weg, das sind die Subventionen. Da kannst du ran. Also es gibt allein über den Bund.
Also die Pendlerpauschale.
Ein Beispiel. Es gibt über den Bund in Deutschland fast 130 Milliarden Subventionen, die jedes Jahr verteilt werden. Das ist irgendwie eine jährlich in den vergangenen 10 Jahren gigantisch gestiegene Summe. Peter Altmaier war da sozusagen einer der größten Sündenböcke, der das vorangetrieben hat mit deutscher Industriepolitik. Klima- und Transformationssubventionen sind da ein ganz großer Block, aber da gehört natürlich, da gehört die Pendlerpauschale dazu, da gehört Mütterrente dazu, da gehört alles Mögliche dazu. Sogar DAX-Konzerne kriegen in Deutschland Subventionen vom Bund. Mehrere Milliarden. So, da könnte man, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, kann man sagen, ist arbeitgebernah, ist Gesamtmetall, muss ich mir sowieso nicht durchlesen, aber die haben gerade ein interessantes Papier vorgelegt. Die kommen auf eine Summe von 37 Milliarden. Kollege von mir, promovierter Ökonom, kommt auf eine noch größere Summe. Man hätte aber auf jeden Fall bei den Subventionen viel machen können. Dann hast du den größten Batzen im Staatshaushalt Arbeit und Soziales. Wenn du sagst, wir haben wirklich eine brisante Weltlage, es geht um Krieg und Frieden, dann müsstest du doch eigentlich sagen, wäre es nicht fair, nicht nur künftige Generationen mit dieser gigantischen Schuldenlast zu belasten, sondern auch diejenigen, die uns diesen ganzen Investitionsstau in der Infrastruktur und alles andere eingebrockt haben. Dann sollen die Boomer bitteschön auch ihren Teil leisten. Dann sollen sie später in Rente gehen. Da muss die Pendlerpauschale weg, anrechenbare Erziehungszeit bei Müttern auf die gesetzliche Rente kappen, dann müssen alle miteinander kürzer treten. Und dann kommt man, glaube ich, sehr schnell auf eine Summe, die Investitionen ins deutsche Militär sozusagen möglich machen, die Richtung 3,5% BIP gehen, anstatt solche gigantischen Berge aufzutürmen.
Es fehlt ja noch eine Seite. Du sagst jetzt, wir müssen kürzen. Ich sehe den deutschen Sozialstaat nicht überdehnt. Okay, wir haben eine Sozialstaatsquote von 30%. Das ist im oberen Mittelfeld, aber es gibt auch Länder, die geben mehr aus. Man kann sicherlich überlegen, ob jede Ausgabe sinnvoll ist. Also ist es zum Beispiel sinnvoll, dass wir ein Ehegattensplitting haben und gleichzeitig sagen, wir wollen Teilzeitarbeit von Frauen. Wir geben Anreize, damit Teilzeitarbeit verringert wird. Also einerseits bezuschussen wir das durch das Ehegattensplitting, andererseits geben wir Geld aus, damit es sinkt. Also das ist kontraproduktiv. Aber man kann überlegen, wo man kürzt. Aber man kann natürlich überlegen, kann man was an der Einnahmeseite machen. Also wir hatten nach dem Ersten Weltkrieg die Situation, hatten wir ein Notopfer, ein sogenanntes. Wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg die Situation, da gab es einen Lastenausgleich. Wir hatten nach der deutschen Einheit, wurde der Solidaritätszuschlag eingeführt. Also Steuern, um Kosten für einen grundlegenden Wandel oder für eine Krisenzeit zu finanzieren. Und genau das könnte man doch wieder machen. Anna, also was ist zum Beispiel mit einer Übergewinnsteuer für Rüstungskonzerne? Die erleben jetzt goldene Zeiten. Ich meine, da kann man ja ansehen.
Du hast völlig zu Recht gesagt, wir haben einen Fachkräftemangel in Deutschland. Wir sind heute schon das Land mit den zweithöchsten Einkommensteuern in Europa nach Belgien.
Ich rede nicht von Einkommen, sondern von Vermögen.
Steuerlasten auch für Unternehmen und so weiter mehr. Wir haben eine Unternehmensflucht, wir haben einen Fachkräftemangel. Und jetzt kommst du mit noch höheren Steuern. Glaubst du, dass das den Fachkräftemangel und die Unternehmensflucht,
also wir
das
haben
das Frage, hilft oder nicht? Antwort?
Ja, also man muss natürlich gucken, besteuert man Substanz? Nein, sollte man nicht machen, bin ich auch dafür. Aber wir haben bei den obersten 1% der Vermögen, ja, also ich rede von Vermögen, nicht von Einkommen, bei den obersten 1% haben wir Vermögen in Höhe von geschätzten 8 bis 9 Billionen Euro. Und da kann man doch, wenn man da 10% wegnimmt, also...
Von denjenigen, die ohnehin den mit Abstand größten Batzen an der Steuerlast tragen.
Das tun sie nicht. Vermögensbezogene Steuern sind in Deutschland extrem niedrig.
Die bei der Erarbeitung ihres Vermögens schon zigfach Steuern gezahlt haben, dann einfach den Erfolg nochmal bestrafen.
Du sprichst von der Erarbeitung. Was hat denn jemand erarbeitet, der 1 Milliarde Euro erbt? Was hat er denn erarbeitet? Der hat gar nichts erarbeitet. Das ist leistungsloses Einkommen.
Ja, die Eltern haben es erarbeitet.
Nein, oder die Großeltern.
Es gibt natürlich auch, also es gibt ererbtes Vermögen, aber es gibt durchaus auch Milliardäre, auch in Deutschland, die das in der ersten Generation
sogar
geschaffen haben.
Heutzutage mehr Vermögen vererbt als erarbeitet.
So ein interessantes steuerpolitisches Pro-Seminar hier, was ich mir hier geben
was
kann
sagst
in
du
diesem
denn
Podcast.
Weit?
Naja, ich finde schon, dass es natürlich ein bizarres Gerechtigkeitsproblem in diesem Land gibt. Das kann man nicht ernsthaft bestreiten. Und so wie ich vorhin von einem gesellschaftlichen Gefühl der Überforderung bei der Migration gesprochen habe, so glaube ich, gibt es genauso ein gesellschaftliches Gefühl, jedenfalls in breiten Teilen der Gesellschaft, dass gerade in Krisen immer dieselben Leute profitieren, nämlich die, die ohnehin schon ein vernünftiges Leben haben. Und solange das nicht durchbrochen wird, durch welche Symbolik oder durch welches steuerpolitische Instrument auch immer, ist das brandgefährlich für den Zusammenhalt in dieser Gesellschaft. Da muss man echt kein Linksradikaler sein, ja, um diese Position zu vertreten.
Aber Veit, dann mal bitte schön mit Zahlen und Fakten. Du hast jetzt von einem Gefühl gesprochen, dass sich in der Krise diejenigen, die ohnehin wenig Probleme haben, dass die leichter durchkommen. Was meinst du konkret?
Corona beispielsweise. Wer hat denn da profitiert? Da haben doch zum Beispiel wir privilegierten Journalisten konnten doch wunderbar von zu Hause aus arbeiten. Wir waren zwar auch irgendwie systemrelevant, aber uns hat doch diese Krise praktisch gar nicht tangiert. Wenn du dagegen die Berufe hältst, an der Kasse zu sitzen, im Bus fahren und so weiter, die sind doch in ganz anderem Ausmaß von so einer Krise betroffen gewesen. Finanzkrise, ganz genauso. Jemand, der privilegiert dasteht, der kann doch mal einen Wertverlust seiner Eigentumswohnung irgendwie verkraften. Aber jemand, der irgendwie mit Mühe und Not seine Miete irgendwie zusammenkratzt, schon schwieriger, glaube ich. Ja. Also ich glaube, dass diese Krisen der vergangenen Jahre, dazu zählt übrigens auch dann die Migrationskrise oder erklärt das Gefühl der Überforderung in der Migrationskrise, die Summe dieser Krisen hat zu einem gesellschaftlichen Gefühl beigetragen, dass eigentlich immer nur dieselben ohnehin privilegierten Milieus profitieren oder zumindest nicht zu Schaden kommen.
Also ich stimme sofort mit dir überein, dass Journalisten, die in der Pandemie im Homeoffice arbeiten konnten, es leichter hatten als Busfahrer. Ich habe noch ein bisschen Schwierigkeiten, sozusagen das zur aktuellen Lage unserer Steuerdiskussion irgendwie in Verbindung zu bringen, weil sollen jetzt privilegierte Menschen, die in bestimmten Krisen einfach im Homeoffice arbeiten können, deshalb mehr Steuern zahlen?
Zum Beispiel, ja klar,
weil,
Kriegssoli. Also warum nicht?
Na, diejenigen, die überdurchschnittlich viel verdienen, zahlen ja auch weit überdurchschnittlich viele Steuern. Also dieser ganze Sozialstaat,
können
über den wir gerade
Vermögen
geredet haben.
Können aber auch in ganz anderer Art und Weise hebeln.
Der ganze Sozialstaat, über den wir gerade irgendwie das kleine Pro-Seminar erlebt haben, der wird ja von diesen Leuten maßgeblich getragen. Und viele von denen sind mobil. Also wenn es denen irgendwann zu viel wird, dann gehen die einfach weg.
Und die Abschlussdebatte zu unserem Pro-Seminar hat Anna jetzt?
Also es geht auch darum, wenn man sich mal die gesamte Lage anguckt, dann befinden wir uns in einer ernsten Situation als Land, als Gesellschaft, auch als Demokratie. Wir sind in der Zange von Osten und von Westen, wenn man so will. Es braucht jetzt, das wird ja auch immer gesagt, eine Kraftanstrengung, um einerseits diese Transformation, von der immer die Rede ist, zu meistern, also um weiter wettbewerbsfähig zu sein, um die Wirtschaft aufzustellen, für eine Zeit, wo vielleicht die USA und nicht mehr der Hauptabnehmer sind, wo China als Konkurrent im Osten ist und wo wir uns verteidigungsmäßig ganz anders aufstellen müssen. Es braucht viel, viel Geld, da sind wir uns doch einig. Und das Ding ist doch, schaffen wir das als Gesellschaft gemeinsam und leisten die, die überdurchschnittlich viel Vermögen besitzen, dazu einen relevanten Beitrag? Oder sagen wir, wir machen das nur über Schulden und wir belasten vor allen Dingen die, die arbeiten gehen und nicht die, die ihr Geld arbeiten lassen? Und da finde ich schon, dass die, die viel haben, auch ein bisschen was dazu beitragen können.
Es war ein zentrales Wahlversprechen der SPD, den Rentenbeitrag bei den 48 Prozentpunkten quasi zu fixieren. Mir hat ein Verhandler aus der SPD gesagt, also wir haben der Union erst diese 500 Milliarden Sondervermögen abgeleiert. Wenn sie der Rentensache zustimmt, das sind im Umfang über Jahre, ich weiß nicht, ob es stimmt, nochmal eine ähnliche Summe. So, ist für dich, weil das ist ja wäre ja ein Ansatzpunkt, um das zu machen, was Felix gesagt hat, was gemacht werden müsste. Es gibt ein gigantischen Zuschuss in die Rente aus dem Bundeshaushalt. Hältst du es für möglich, dass die SPD da sagt, okay, rücken wir ab von unserem Wahlversprechen?
Halte ich für unmöglich. Ich glaube, ehrlich gesagt, sie wird da viel härter gegenhalten und argumentieren als in der Asylpolitik und in der Migrationspolitik. Das ist Kern-DNA der Sozialdemokratie. Und das hat ja schon eine solche Wirkung im Wahlkampf entfaltet, dass Friedrich Merz, der immer gesagt hat, wir müssen grundlegende Rentenreformen machen, schon vor der Wahl gesagt hat, nee, also da will ich eigentlich gar nicht ran und ich will jetzt auch das Rentenniveau stabilisieren.
Dann wird da nichts geschehen. Nächster Punkt, das Bürgergeld, das künftig Grundsicherung für Arbeitssuchende heißen soll. Hältst du es für möglich, dass es hier eine Kürzung gibt?
Absolut. Das glaube ich, da hat die SPD keine großen Chips drin. Sie hat selbst gesehen, was für ein Verhetzungspotenzial dieses sozialstaatliche Instrument erzeugt hat. Und alles, was man hört, auch aus der SPD-Spitze ist, lasst uns das weitgehend abräumen und zurück zu Hartz IV, ohne es aber wieder Hartz IV zu nennen.
Ich glaube eher, dass der Druck im System steigen wird. Also Kürzung sehe ich in der Hinsicht nicht. Also Kürzung
der
Regelsätze.
Dass zum Beispiel der Regelsitz gekürzt wird, siehst du nicht.
Weil es gibt ja ein Existenzminimum, das ist auch verfassungsgerichtlich bestätigt und der Regelsatz bestimmt.
Genau, das wird ja ständig von Karlsruhe überprüft.
Genau, und der Regelsatz, der bewegt sich ziemlich dicht an
563 Euro zurzeit, ist das zu viel Geld? Sollte man da kürzen?
Das sehe ich nicht. Also wenn man auch guckt, wie der errechnet wird, das wird sozusagen die Gruppe der Einkommensschwächsten genommen und dann wird geguckt, was geben die denn eigentlich aus? Und dann werden bestimmte Sachen auch noch rausgerechnet, wie Weihnachtsbäume etc. Also da ist kein großer Spielraum.
Siehst du den, Felix? Kürzungspotenzial bei 563 Euro im Monat?
Beim Regelsatz grundsätzlich nicht. Als Sanktion, wenn irgendwie Angebote wiederholt nicht wahrgenommen, auch Beratungsangebote nicht wahrgenommen werden, ja, absolut.
Ja. Und da muss man ja gucken, also es ist ja so, dass der Vermittlungsvorrang wieder eingeführt werden soll. Das steht auch im Sondierungspapier und das
übersetzt
bedeutet.
Das mal.
Das bedeutet, wenn jemand ein Arbeitsangebot erhält, dann ist sie oder er verpflichtet, eigentlich das anzunehmen, egal ob sie eine Aus- oder Weiterbildung macht. Jetzt steht da auch drin eine zumutbare Arbeit. Also man muss sehen, wie das genau ausgelegt wird. Aber an sich werden die Zangen so ein bisschen angezogen.
Genau, also, das ist schon eine Art Rückkehr zum alten System.
Es ist eigentlich wieder eine Rückkehr zu Hartz IV, weil man setzt die Leute unter Druck, sagt, jetzt arbeite mal endlich, häng nicht
faul. Aber mein Eindruck ist, da wird sich die SPD einfach nicht verkämpfen. Also
die SPD wird sich da nicht verkämpfen. Ob das fachlich sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Weil man hat gemerkt, die Leute, wenn du sagst, den Leuten arbeite schnell mal jetzt Paketboot, dann sind die dann irgendwann nach 3-4 Wochen eigentlich wieder in dem Hartz-IV-System oder Bürgergeldsystem. Langfristig wäre es eigentlich besser. Man sagt, qualifizier dich und dann nimm Job an, wo du die nächsten Jahre drin arbeitest, als dass du gleich wieder im Bürgergeld bist. Aber gut, das ist ein Symbol der Arbeiter.
Ich will nochmal einen grundsätzlichen Punkt sagen, weil ich glaube, das Thema, über das wir ja hier insgesamt reden, ist auch das politischer Glaubwürdigkeit. Ja, und das ist für Friedrich Merz, glaube ich, absolut zentral, weil er an dieser Stelle sehr, sehr angreifbar geworden ist, ja, durch verschiedene Schritte. Schon vor der Wahl, was sein AfD-Manöver angeht. Ich meine, das war die Situation, dass er gesagt hat, ich werde niemals mit dieser Partei zusammenarbeiten, um dann ein paar Wochen später im Bundestag unter Inkaufnahme von AfD-Stimmen ein Migrationsmanöver zu machen. Das war jetzt nach der Wahl mit dem ganzen Schuldenpaket. Und das betrifft aber eben auch die Frage, ob in diesem Staat konsolidiert wird und gespart wird oder nicht. Und ob Reformen stattfinden oder nicht. Ich meine, er war sozusagen der McKinsey-Kandidat. Ja, so ist er aufgetreten. In diesem Land muss alles auf den Kopf gestellt werden. Es muss ein Kurswechsel, ein Politikwechsel stattfinden. Es wird grundsätzlich erstmal gespart, bevor wir über alle anderen Maßnahmen und so weiter reden. Davon ist ja jetzt nichts übrig. Jetzt kann man das irgendwie belächeln, man kann es aber auch politisch irgendwie rechtfertigen. Ich glaube, dieser Glaubwürdigkeitsverlust ist gerade in der Auseinandersetzung mit Populisten und Extremisten super gefährlich. Man hat das doch jetzt gesehen im Bundestag, als Tino Chrupalla aufgetreten ist. Ja, das war eine exzellente Rede, muss man einfach mal sagen, weil er genau die Schmerzpunkte getroffen hat, ja, die entstanden sind seit der Bundestagswahl. Und also so politisch richtig das Ganze.
Weil er Merz in seinen Widersprüchlichkeiten vorgeführt
hat. Absolut. Und in seiner, wie er es gesagt hat, Wirbellosigkeit. Ja, war ja kein ganz schlechter Begriff. Und ich glaube, dass so richtig man das politisch finden mag, was da zuletzt passiert ist jetzt in den letzten Wochen mit dem Schuldenpaket, Es war in Wahrheit in dem ganzen Zustandekommen ein Geschenk für die AfD.
Ist auch bei den Bürgerinnen und Bürgern voll angekommen, quasi diese Verrenkung des Friedrich Merz in Umfragen von ARD und ZDF in Auftrag gegeben, sind es 2/3 bis 3/4 der Leute, die sagen, Merz hat da getäuscht und das finden wir nicht gut. Obwohl die Mehrheit quasi diese Schuldenaufnahme
richtig findet.
Richtig. Ein Punkt, der als potenzielle Kürzungsmaßnahme immer wieder genannt wird, auch von nicht unbedingt von den Koalitionären, einige CDU-Politiker schon, aber von Ökonomen, ist das Elterngeld. Ist zurzeit ein Umfang von etwa 8 Milliarden im Jahr und durchaus auch im politischen Feuilleton, auf den Kommentarseiten eine Debatte darüber entbrannt, ob das Elterngeld eigentlich sinnvoll ist. Ich zitiere hier einmal kurz den Kollegen Christoph Schwennecke auf T-Online, der gestern schrieb, knapp 10 Milliarden gehen hier jedes Jahr durch den Kamin dafür, dass sich gut situierte junge Eltern mit ihrem Säugling ein paar schöne Monate an Sehnsuchtsorten gönnen. Zu mehr Kindern in diesem Bevölkerungssegment hingegen, das war das Ziel, hat diese Kopfgeburt der vormaligen Familienministerin Ursula von der Leyen nicht geführt. Ergo, das kann weg. Siehst du das ähnlich?
Also erstmal weiß ich nicht, ob der Kollege Schwennecke Kinder hat oder ob die vielleicht schon wirklich größer sind. Vielleicht erinnert er sich nicht mehr an die Zeit zu Hause mit kleinen Kindern. Aber eine schöne Zeit macht man sich, glaube ich, da nicht oder nicht nur. Also das ist durchaus sehr, sehr fordernd. Nein, ich glaube...
Kommt auf die Kinder an.
Sind ja...
Dauernd. Und den Sehnsuchtsort, an dem man reist.
Ich glaube irgendwie, schlaflose Nächte sind überall gleich anstrengend, ob am Strand in Hawaii oder irgendwie in Berlin, Prenzlauer Berg. Nein, aber ich, also sicherlich richtig ist natürlich der Punkt, dass auch gut verdienende Familien, die überhaupt nicht auf dieses Geld angewiesen sind, es trotzdem kriegen. Und natürlich könnte man da sagen, nur wirklich Menschen, die sozial bedürftig sind, kriegen das Elterngeld. Da wäre ich sofort dafür.
Ja, sind wir ja einer Meinung. Also ja, so war es ja ursprünglich auch mal angelegt. Meinung, ja.
War verrückt.
Und ich finde, das Geld wäre viel besser, also wenn man sagt, familienpolitisch ist es so, soll zum Kinderkriegen animieren oder sagen, okay, ohne große Einkommensverluste hast du dann...
Aber hier...
Aber es sollte besser in Strukturen investiert werden.
Ist doch wunderbar, das ist unsere Offerte an die Verhandelnden. Da ist durchaus Kürzungspotenzial, wenn man es für diejenigen reserviert, die wirklich ökonomisch auch drauf angewiesen
sind. Markus, ganz kurz, ich würde es gar nicht kürzen, sondern ich würde es dann in den Bildungsbereich investieren. Also das ist ja für Eltern viel entscheidender, ob sie verlässlich eine Betreuung für ihre Kinder haben und nicht irgendwie um 14 Uhr auf der Matte stehen müssen, die Kita hat zu.
Jeder Zustimmung.
Dann kamen die SPD-Frauen diese Woche mit einer Forderung ums Eck, die dem berühmten Frauenpolitiker Friedrich Merz sicherlich besonders gut gefallen hat. Eine Nicht-Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen wäre ein Stillstand, den wir so nicht mehr akzeptieren. Anpassungen beim Schwangerschaftsabbruchsparagrafen seien eine rote Linie für die Verhandlungen, so die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen. Eine weitere Maximalforderung. Ich persönlich bin in der Sache da voll bei denen. Ich fände das voll richtig. Glaube nur nicht, dass das bei der Union jetzt, sagen wir mal, die Stimmung verbessert. Wie siehst du das, Felix? In der Sache?
In der Sache würde ich liberal argumentieren. Es geht ja vor allem, wenn ich richtig informiert bin, um die Straffreiheit im ersten Trimester. Und de facto wird es ja schwangeren Frauen während dieser Zeit einfach nur ein bisschen schwerer gemacht. Aber am Ende können sie natürlich abtreiben. Also man macht es sich ja dann irgendwie in der Situation auch nicht leichter, irgendwie, wenn die Rechtslage so oder so ist. Das ist einfach eine so existenzielle Entscheidung, dass es, glaube ich, richtig wäre, den Betroffenen da so wenig Hürden wie möglich in den Weg zu legen. Also ich finde es inhaltlich absolut diskussionswürdig. Die Union, nichtsdestotrotz, wenn man die Union kennt und den potenziellen Koalitionspartner kennt.
Man kennt den. Und die Frage ist, zeigt das nicht, dass man in der SPD inzwischen glaubt, man kann Friedrich Merz derzeit von allem überzeugen? Hauptsache, er wird Kanzler?
Nö, ich finde, Koalitionsverhandlungen sind genau wie Tarifverhandlungen die Zeit, wo man einfach mal Forderungen auf den Tisch legen muss und sagen, das ist unsere Position. Und ich finde es genau richtig, in so einer Situation auch die Position klar zu machen. Und inhaltlich finde ich es natürlich richtig, dass Abtreibung oder Schwangerschaftsabbruch nicht im Strafgesetz geregelt wird.
Ich glaube trotzdem, dass manche Sozialdemokraten im Moment auch, also ich stimme dir inhaltlich zu, glaube aber rein strategisch gesehen, spricht manches dafür, was du gesagt hast, Markus, dass eben viele SPDler gerade das Gefühl haben, sie können eigentlich dem Merz alles abverhandeln. Warum? Weil sie wissen, wenn das irgendwie schief gehen sollte mit diesen Koalitionsverhandlungen, ja, ist ja nicht sehr wahrscheinlich, aber wenn, dann bleibt Olaf Scholz erstmal Bundeskanzler. Mhm. Es ist nämlich überhaupt gar nicht einfach, irgendwie Neuwahlen herbeizuführen. Der bleibt geschäftsführend Bundeskanzler, weil Neuwahlen kann man nur mit einem neuen Bundeskanzler herbeiführen, nicht mit dem, der geschäftsführend im Amt ist, und das ist Olaf Scholz. Und wie will denn Friedrich Merz sich ohne vernünftige Koalitionsverhandlungen im Bundestag zum Bundeskanzler wählen lassen? Mit den Stimmen der AfD wird er kaum riskieren. Das wissen natürlich auch die Sozialdemokraten. Also klar, Friedrich Merz will Bundeskanzler werden. Mhm. Das wissen alle in der SPD und das macht ihn zu einem Verhandlungsopfer.
Ja, die Strategie der letzten Wochen wird ja schon heiß diskutiert. Ich hatte diese Woche zum Interview den linken Chef Jan van Aken und die grünen Fraktionschefin Katharina Dröge. Und die haben sich diesem Thema gewidmet. Der hat jeden Fehler gemacht, den man als Anfänger machen kann, meinte van Aken. Gut, das ist jetzt noch die sehr linke Position. Aber auch Katharina Dröge, die tatsächlich mit ihm ja verhandelt hat eine Woche, die meinte, das sei schon speziell gewesen. Wir hören mal ganz kurz rein.
Wer Kanzler der Bundesrepublik Deutschland sein möchte, und darum bewirbt er sich, ja, der muss da noch eine andere Verhandlungstaktik an den Tag legen, sonst wird das auch mit anderen Verhandlungen auf internationaler Ebene nicht so richtig was.
Teilst du diese Sorge, Anna?
Naja, also er hat sich in den letzten Wochen oder seitdem die Bundestags-, also seit seinem Wahlsieg immer an die Wand verhandeln lassen. Also was die Grünen daraus verhandelt haben, war phänomenal. Nun sind das die Grünen. Jetzt überlegen wir doch mal, wie wäre das, wenn Wladimir Putin da säße. Also da würde ich sagen, oh, da muss er schon ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl und strategisches Denken an den Tag.
Vielleicht ist Katharina Dröge mittlerweile, naja, was denkst du, Veit?
Ja, man kann natürlich auch sagen, das ist ein so bemerkenswerter Machtpragmatismus, den er da gerade an den Tag legt. Und da ist, unterscheidet er sich ja ehrlich gesagt nicht von allen anderen großen CDU-Kanzlern. Ja? Also auch Angela Merkel hat gigantische Kompromisse eingegangen, Helmut Kohl genauso. Also diese Vorstellung.
Sie hat sich aber vorher nie so weit aus dem Fenster gelegt.
Das ist richtig, aber die Vorstellung, die manche in der CDU jetzt haben, besonders sparsam zu sein, schlanken Staat zu machen und so weiter, sei CDU pur. Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Also mein Gefühl ist manchmal, Friedrich Merz hat sehr genau sich angeguckt, wie die anderen Kanzler agiert haben und regiert haben und hat gesehen, dass die doch eine enorme Flexibilität an den Tag gelegt haben, was die christdemokratische Programmatik angeht.
Wer in jedem Fall in den vergangenen Tagen erfolgreich agiert oder verhandelt hat, ist die scheidende Außenministerin Annalena Baerbock. Die soll nämlich ab Herbst die Position der Präsidentin der UNO-Generalversammlung einnehmen. Das Brisante daran, mit Helga Schmid gab es schon eine hochgeschätzte Diplomatin für diesen Job. Deshalb gab es sofort prominente Kritik. Ex-Außenminister Sigmar Gabriel meinte, Schmid sei eine großartige Diplomatin, von der Frau Baerbock noch viel lernen könne. Krasser, Christoph Heusgen, der ehemalige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, sagte, eine Unverschämtheit, die beste und international erfahrenste deutsche Diplomatin durch ein Auslaufmodell zu ersetzen. Und er fragt, ist das feministische Außenpolitik? Was meinst du, Felix?
Also das fand ich schon gewagt, die Kritik von jemandem, der die deutsche Russlandpolitik, die rückblickend verheerend war, maßgeblich mitgestaltet hat und der selbst schon mal seine Frau für einen Posten bei der UNO protegiert hat. Also hätte er besser geschwiegen. Also die Diskussion fand ich irgendwie sehr emotional. Ich habe einige ganz schrille Einlassungen gelesen. In der Süddeutschen war ein Kommentar, der begann irgendwie mit prügelnden Schimpansen. Die einzige Frage, um die es geht, ist, wer ist für diesen Job besser geeignet? So, und da habe ich einmal eine Diplomatin, von der alle, die sich in deutscher Diplomatie auskennen, sagen, die ist wirklich unheimlich versiert, hat, seitdem klar ist, dass sie den Posten kriegen soll, irgendwie 100 Gespräche geführt. Die kann mit allen, die kann mit Russland, die kann mit China, die kann mit den Vereinigten Staaten. Und dann habe ich Annalena Baerbock, die hat den chinesischen Präsidenten öffentlich als Diktator bezeichnet. Die hat aus Versehen mal erklärt, wir seien alle im Krieg mit Russland. Deren feministische Außenpolitik ist krachend gescheitert. Davon wird wenig übrig bleiben. Ich erinnere an diesen berühmten Parity Pledge, der plötzlich im Auswärtigen Amt galt. Also Diplomaten, deutsche Diplomaten sollten nur noch auf Panels auftreten, die paritätisch besetzt sind. Das ist in weiten Teilen der Welt irgendwie ausgesprochen schwierig. Also de facto hat sie die die Order ausgegeben, haltet euch raus aus den Diskussionen. Also wenn irgendjemand nicht geeignet ist für diesen Posten, dann Annalena Baerbock.
Ich hätte es jetzt gerne Veit überlassen, Annalena Baerbock zu verteidigen, aber ich meine, wir haben seit 3,5 Jahren Krise. Diese Frau hat hunderte Gespräche geführt. Die war allein 9-mal in der Ukraine. Also was ist denn eine Außenministerin anderes als eine Top-Diplomatin?
Was hat sie erreicht?
Im Prinzip hat sie überreicht, dass Europa nicht auseinandergeflogen ist. Also sie hat die Unterstützung zur Ukraine ist erstmal auf ukrainischer Ebene geblieben. Man kann ja immer sagen, was erreicht eine Außenpolitikerin? Kam es zu ganz großen Eklats? Vielleicht hat sie hier und da mal ein falsches Wort benutzt, aber ich sehe
Israel bei so ziemlich jedem Besuch.
Sie hat Israel kritisiert, deutlicher vielleicht als manch anderer, aber ja.
Ich finde ja die Aufregung gemessen an der Bedeutung dieses Jobs, der da auf Annalena Baerbock zukommt, ehrlich gesagt vollkommen übertrieben, weil was ist das für ein Job? Präsidentin der UNO-Generalversammlung.
Sowas wie Bundestagspräsident von der UNO-Generalversammlung.
Genau so. Man leitet Sitzungen, man wacht ein bisschen über die Etikette und so. Und das ist sicherlich, sollte man da ein bisschen Expertise haben, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie der Weltmeister in der Diplomatie sein muss, um so eine Sitzung zu leiten. Also ich will das gar nicht kleinreden, aber ich glaube, das ist ein auf ein Jahr befristetes Amt.
Du darfst
Amt.
Den Weltfrieden ja. dort zumindest nicht persönlich beschließen.
Richtig. Ja, so.
Ja und mal ganz ehrlich, also Felix, du sagst, sie ist gescheitert mit der feministischen Außenpolitik. Ich finde es ja interessant, dass all jene, die sich immer mokiert haben über feministische Außenpolitik, jetzt Annalena Baerbock vorwerfen, sie wäre damit gescheitert. Also ob das ihr Wunsch und Wille gewesen wäre, dass sich die feministische Außenpolitik durchsetzt. Also ich finde, was werfen wir denn vor? Dass sie mit Anfang 40 weiter Karriere machen will, ist doch normal. Als Friedrich Merz damals Ralf Brinkhaus als Fraktionschef, der war ja schon Fraktionschef, gesagt hat, mach Platz, jetzt bin ich dran.
Schönes Beispiel.
Da war ja irgendwie, waren ja alle so, okay, gut, macht Politik. Ja, jetzt wird sozusagen, schiebt Annalena Baerbock Helga Schmid beiseite, ist zwar nicht fein, aber man sagt, ja. Kalte Machtpolitik.
Naja, ich glaube schon, wir haben ja über Glaubwürdigkeit, politische Glaubwürdigkeit gesprochen. Die ist natürlich in dem Fall schon auch angekratzt. Ich meine, das Zustandekommen ist schon problematisch. Helga Schmid war vor Monaten vom Auswärtigen Amt dafür ernannt und im allerletzten Moment greift Annalena Baerbock selbst zu. Das sieht einfach für Politik insgesamt und für die da oben, wenn ich es mal so schrecklich sagen darf, echt nicht gut aus.
Finde ich auch. Aber es wird ja vor allen Dingen von denen kritisiert, die sonst überhaupt kein Problem haben mit kalter Machtpolitik.
Zur Vollständigkeit, dann gab es halt noch die Erklärung von Annalena Baerbock von vor 2-3 Wochen, in der sie sagte, nach Jahren auf Highspeed habe sie ein paar Tage darüber nachdenken wollen, was dieser Moment für meine Familie und mich bedeutet. Viele intensive Jahre habe sie bei den Grünen die politische Verantwortung getragen und ihre Familie hintangestellt. In all dieser Zeit habe ich immer alles gegeben. Zugleich hatten diese intensiven Jahre auch einen privaten Preis. Das klang so, als würde sie auch mit Rücksicht auf die Familie sich zurücknehmen, zurückziehen, zumindest aus der ersten Reihe. Das wurde jetzt von vielen ihrer Gegner, von denen es viele gibt, dieser Tage auch wieder hinzugeführt. Meine persönliche Sicht darauf ist, ja, hier hat eine Frau einer anderen Frau einen attraktiven Job weggenommen, einfach weil sie es konnte. Und ja, hier hat jemand angekündigt, sich künftig mehr um die Familie zu kümmern und ist dann doch quasi der Versuchung erlegen, weil es beruflich was Reizvolles da gab. Sie hat also, ähnlich wie Anna sagte, das gemacht, was Männer seit Jahrzehnten erfolgreich praktizieren.
Aber sie nimmt die Kinder mit nach New York.
Offenbar. Ist das nicht, Felix, also diese Art von Foulspiel, nicht einfach ein Schritt in Richtung Gleichberechtigung?
Nee, weil ich glaube, dass auch was Anna gerade gesagt hat, ist irgendwie eine Unterstellung, dass es irgendwie so eine Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung gehe, ja, und wenn Männer das machen, dann ist das okay. Also ganz ehrlich, ich würde das bei einem Mann genauso kritisieren.
Das Beispiel Ralf Brinkhaus ist ja durchaus zutreffend. Ich kann mich, sicherlich wird es den einen oder anderen gegeben haben, der damals auch gesagt oder geschrieben hat, der arme Herr Brinkhaus. Aber mehrheitlich wurde es gesehen, der Merz mit seinem Machtinstinkt, der macht das richtig.
Ja, aber das ist dann, glaube ich, vielleicht ein Phänomen irgendwie von Berliner Politikjournalisten, die das dann entsprechend kommentieren. Ich glaube nicht, dass
ich suche mal deinen Kommentar in der NZZ raus, der das heftig angegriffen hat.
Den ich geschrieben habe,
ja.
Den schauen wir uns gerne im Nachgang nochmal an.
Gut, da machen wir einfach den Faktencheck. Du gönnst Annalena Baerbock das, Veit?
Ich finde die Aufregung jedenfalls ein bisschen bizarr. Es ist, wie gesagt, ein auf ein Jahr befristetes Amt. Ich glaube, der Verdienst ist auch nicht so viel herausragender, als sie ihn bisher hatte. Ich glaube, sie muss sogar auf Geld verzichten. Wird da nicht in Armut leben, keine Frage. Aber an der Stelle, glaube ich, müssen wir alle ein bisschen runterkommen.
Okay, Dann sind wir jetzt runtergekommen.
Da hat er recht.
Ich danke euch für diese Diskussion, hatte euch aber gebeten, mir noch eine Rubrik der Woche mitzugeben für Dinge, die sonst noch in dieser Woche passiert sind. Und wir fangen bei dir an, Veit.
Das fand ich konstruktiv.
Ich habe gelesen, dass Julia Klöckner, die designierte Bundestagspräsidentin, auch der AfD einen Besuch abstatten will und sich da vorstellen will, der AfD-Fraktion. Ich fand das konstruktiv, weil die AfD lebt ja von diesem Etikett Outsider zu sein. Das tut ihr gut, dadurch wird sie nur stärker. Frau Klöckner scheint das offensichtlich so ein bisschen durchbrechen zu wollen, ja, ohne dass es da gleich, glaube ich, eine Kooperation zur Folge hat. Aber das fand ich irgendwie ein konstruktives und ein kluges Vorgehen von ihr.
Sieht das jemand hier anders?
Ich glaube, die AfD wird trotzdem nicht auf ihren Opfermythos verzichten. Die findet dann halt einen anderen Punkt.
Das stimmt. Aber ich glaube, wenn wir hier und da mal versuchen, ihn zu durchbrechen, kann das schon auch helfen.
Dann sind wir bei der Rubrik von Felix.
Die Peinlichkeit der Woche.
Du hast eingangs schon erwähnt, mein Interview mit dem Hubert Aiwanger über sein Nein, das dann doch ein Ja wurde im Bundesrat zu den Schuldenbergen. Peinlich finde ich nicht so sehr, dass er zurückgerudert ist, sondern dass er erst irgendwie an die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, nicht mit mir, da mache ich nicht mit, das werde ich stoppen. Und dann gab es irgendwie alle möglichen voreiligen Applaus. Jetzt kommt der Aiwanger und hält den Wahnsinn auf. Und dann wieder einzuknicken, das macht ihn, finde ich, für mich wirklich zum Verlierer der Woche. Dann hätte er lieber gleich geschwiegen.
Und nebenbei, Bayern stimmt natürlich zu. Das war von Anfang an klar. Vielen Dank.
Ja, rasiert.
Markus Söder ihm nochmal richtig einen mitgegeben. Du hast ihn, nachdem er einknicken musste, interviewt, Hubert Aiwanger, hat er mal so eine Andeutung gemacht, wie sehr er dort quasi in den Schraubstock genommen wurde?
Also er hat gesagt, irgendwann habe der Koalitionsbruch im Raum gestanden und dann wortwörtlich, da war für uns Ende Gelände. Und er hat natürlich
rausgeschmissen werden wollte er auch nicht, ne? Weil Söder hätte die Freien Wähler dann einfach durch die SPD ersetzt, oder?
Genau, also die offizielle Begründung war, nächste Woche hätte es dann Koalitionsverhandlungen mit der SPD gegeben und die hätten natürlich alles schlimmer gemacht und im Interesse der Bürger Bayerns bleibe er in der Verantwortung. De facto wollte er natürlich stellvertretender Ministerpräsident bleiben.
Schlimm sowas, die Leute da, die nur auf ihrer Posten schieben.
Kalte Machtpolitik.
Und dann kommen wir noch was.
Aber guck mal, Anna, das habe ich jetzt genauso kritisiert wie bei Frau Baerbock.
Hab ich zur Kenntnis genommen.
Da bin ich geschlechtergerecht.
Wir sind bei etwas Schönem, nämlich bei dir, Anna.
Mein Hoffnungsschimmer der Woche.
Ja, seit 1894 gibt es das IOC, habe ich gelesen. Und jetzt erstmals in der Geschichte dieser Institution ist eine Frau Präsidentin geworden, Kirsty Coventry aus Simbabwe, mehrmalige Olympiasiegerin. Ich muss gestehen, ich interessiere mich nicht so für Sport, aber ich fand es super, dass es jetzt offenbar erstmals eine Frau an die Spitze des IOC geschafft hat. Und ich denke, es geht voran.
Ich hoffe, ich trübe deine Hoffnung nicht, wenn ich darauf hinweise, dass sie Ministerin in einem Land war und ist, dass es mit den Menschenrechten nicht allzu ernst nimmt.
Ja, ich würde sagen, das IOC ist per se kein Hort der Menschenrechte. Insofern spricht vieles dafür, Frau Coventry und dem IOC weiter auf die Finger zu schauen.
Ich bewundere auch deine Kompromissbereitschaft. Bitte euch zum Abschluss um einen Blick nach vorn. Was glaubt ihr, was hier in einer Woche im Apofika Presseclub diskutiert wird? Wir wollen das Thema der Woche diskutieren. Was glaubst du, Felix, wird das sein in einer Woche?
Und nächste Woche?
Ich glaube, ich hätte die Hoffnung, dass es einmal etwas ganz anderes, Überraschendes sein könnte, was uns die letzten Wochen beschäftigt hat. Ich habe die starke Vermutung, dass es weitergehen wird mit der Merzologie.
Veit, was glaubst du?
Ja, oder es passiert doch irgendwas in den Gesprächen zwischen Trump, Putin und Zelensky so sehr, dass wir uns doch mit diesem Thema mal wieder auseinandersetzen müssen.
Und Anna?
Naja, wenn es was Ernstes ist, dann die Lage im Nahen Osten eskaliert gerade. Israels Ministerpräsident entlässt reihenweise, jetzt hat er den Geheimdienstchef entlassen. Und ich glaube, es wird leider werden sich die schlimmen Meldungen aus dem Nahen Osten, aus Gaza, weiter zuspitzen.
Ich hoffe, dass du nicht recht hast. Bin sehr gespannt, was hier nächste Woche diskutiert wird. Für heute danke ich euch sehr, dass trotz ziemlich unterschiedliche Ansichten, zumindest zu manchen Politikbereichen, wir das so friedlich und respektvoll hier gemacht haben. Danke euch sehr. Gerne bis bald. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Dankeschön.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Imre Balzer. Produktion Kate Kubel und Hannah Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Niki Fränking, Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Rubriken und Stimme der Vernunft, Bettina Rust.